Am Mikrofon ist Sören Ringmann. Guten Abend. Ausgangssperre, das ist das viel diskutierte Wort des Tages in dieser Corona-Krise. Ein mögliches weiteres Mittel in Deutschland, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Den Ton dafür hatte Angela Merkel in ihrer Ansprache am Mittwoch gesetzt.
Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist.
Ja, auch ohne das Wort Ausgangssperre bzw. Ausgangsbeschränkung zu benutzen, da machte sie doch deutlich, es liegt an jedem von uns. Wir müssen soziale Kontakte so weit wie möglich reduzieren, sonst drohen weitere Maßnahmen. Einige Ministerpräsidenten sehen offenbar jetzt schon die Notwendigkeit, die Bewegungsfreiheit weiter einzuschränken. Ein Schwerpunkt in unserer Berichterstattung heute zur Corona-Krise. Weitere Themen in dieser Tageszusammenfassung. Der Bundestag soll im Eiltempo die Schuldenbremse lösen und die AfD-Spitze will den völkisch-nationalen Flügel der Partei loswerden. Aber blicken wir zunächst darauf, ob und welche Ausgangsbeschränkungen möglicherweise auf uns zukommen. Eigentlich haben sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel fürs Wochenende vorab verabredet, um dann zu schauen, wie vernünftig sich inzwischen die Mehrheit der Menschen verhält, sprich, wie wenig Treffen es etwa in Parks gibt. Aber unter anderem Bayern ist jetzt schon einen Schritt weitergegangen und hat Ausgangsbeschränkungen verhängt. Den Tag heute fasst Gudula Geuter für uns zusammen.
Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir nicht hätte vorstellen können. Eindringlich appellierte der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler am Vormittag an die Bevölkerung. Jetzt schon hätten zwar einige die Krankheit überstanden.
Aber es werden eben auch sehr viele sehr schwer erkranken und die müssen wir schützen. Darum bitte halten Sie Abstand. Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause. Stecken Sie niemanden an.
Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie warnte, es gebe gerade noch ein kurzes Zeitfenster, in dem die Entscheidung zwischen Eindämmung und Verlangsamung der Infektionsausbreitung noch ohne Überlastung des Gesundheitssystems erfolgen könne. Beschränkungen müssten in jedem Fall länger gelten. Ausdrücklich berief sich Markus Söder auf die Mediziner. Bayerns Ministerpräsident kündigte scharfe Ausgangsbeschränkungen an. Von Samstag an dürften die Menschen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, etwa um zur Arbeit zu kommen, Notwendiges einzukaufen oder zum Arzt zu gehen.
Ich und wir können nicht verantworten zu warten. Wir dürfen nicht zögern. Jede Infektion, jeder Tote ist zu viel.
Am Sonntagabend sollen sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch zusammenschalten. Wohl darauf bezog sich Söders Satz.
Deswegen warten wir nicht auf endlose Abstimmungen in endlosen Sitzungen und Gremien, sondern wir treffen die Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Grundlage, die wir in Bayern haben, als Staatsregierung und handeln.
Auch danach blieb Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dabei.
Markus Söder hat das Wort Ausgangssperre bewusst nicht benutzt, weil wir uns für Sonntag verabredet haben, das miteinander telefonisch zu klären.
Auch er kündigte neue Einschränkungen an, allerdings deutlich weniger weitgehende. Wie in einigen anderen Bundesländern werden Restaurants außer für den Außerhausverkauf geschlossen, Kunden zahlen in noch geöffneten Läden wie Baumärkten beschränkt. Ähnlich sieht es auch in Rheinland-Pfalz aus, wo nicht mehr als 5 Menschen zusammenkommen dürfen und wo Ministerpräsidentin Malu Dreyer Söders Vorpreschen kritisierte.
Ich finde es mehr als unglücklich, dass wir nach wie vor die Situation in Deutschland haben, dass ein Bundesland oder mehrere, 2 Bundesländer vorpreschen. Wir hatten ganz klar verabredet, auch zum Schutz und zur Nachvollziehbarkeit von Bevölkerung, dass wir gemeinsam versuchen, in Deutschland einen einheitlichen Weg zu gehen.
Das zweite Land, das Dreyer wohl meinte, ist das Saarland. Am Morgen noch hatte Ministerpräsident Tobias Hans auf einheitliche Regeln gedrungen. Nach Söders Erklärung verkündete sein Land ähnliche Maßnahmen wie Bayern. Hessen geht, was Verbote betrifft, einen weniger drastischen Weg. Wie in Rheinland-Pfalz soll die Versammlungsgrenze von 5 Menschen gelten, in Baden-Württemberg eine von 3 Personen. Während aber Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier Bußgelder von 200 bis 300 Euro bei Verstößen in den Raum stellte und beklagte, dass derzeit die Grundlagen für schärfere Sanktionen für Wiederholungstäter fehlten, sollen im Südwesten andere Maßstäbe gelten. Innenminister Thomas Strobel.
Verstöße sind Bußgeld bewährt und zwar mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro und es drohen mehrjährige Haftstrafen.
Unterschiede zwischen den Ländern werden dabei zum Teil mit Grenzlagen und besonderen Gefährdungen begründet. Mehrere Länder erlauben Berufspendlern die Einreise und verbieten ihnen gleichzeitig den Besuch des Supermarkts. Mindestens die schärferen Einschränkungen bleiben nicht unwidersprochen. Mehrere Länder lehnen Ausgangssperren ausdrücklich ab. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier warnte:
Man muss auch sehen, wenn Sie eine Ausgangssperre machen, dann darf niemand mehr raus. Dann sind Familien unter Umständen über längere Zeit darauf angewiesen, in ihrer Wohnung zu bleiben. Da ist nichts mit Kinderspielplatz, da ist nichts auf die Wiese gehen, dann sind sie einfach drin. Oder sie müssen eine Fülle von Ausnahmeregeln wieder machen.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, wandte sich gegen Zwang, der flächendeckend auch kaum zu kontrollieren sei. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt wandte sich gegen Ausgangssperren und warnte vor psychischen Folgen. Insofern bliebe Gesprächsstoff für die große Ministerpräsidenten-Telefonkonferenz am Sonntagabend.
Also Sonntagabend soll besprochen werden, aber wir haben es auch gehört, Bayern zum Beispiel hat schon Ausgangsbeschränkungen verhängt, weil eben viele Bürger sich nicht an die Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus halten. Andere Länder sind auch mitgezogen und verhängen schärfere Maßnahmen. Das ist der Föderalismus in Deutschland. Und auch auf der kommunalen Ebene werden weitergehende Maßnahmen getroffen. So hat die Stadt Freiburg ein Betretungsverbot für öffentliche Orte erlassen, das bis Anfang April gelten soll. Wie das jetzt konkret in der Alltagspraxis umgesetzt werden kann, darüber habe ich am Abend vor dieser Sendung mit Jerry Clark von der Pressestelle der Freiburger Polizei gesprochen.
Ja, das wird sich ganz konkret erst im Laufe des Tages morgen zeigen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie diese Anordnungen jetzt auch von der Bevölkerung angenommen werden. Wir haben ja parallel zu diesen neuen Regelungen in Freiburg seit heute auch angekündigt für morgen auch eine neue Verordnung im Land Baden-Württemberg. Auch da sind schärfere Regeln enthalten und das wird mit Thema sein bei den Kontrollen, die auch morgen stattfinden werden.
Ja, Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich geäußert. Er sagte, Versammlungen sind nicht mehr erlaubt. Nicht mehr als 3 Personen sollen sich versammeln. Das heißt, bei den Streifengängen und Streifenfahrten gucken Sie dann immer zählen und schauen, dass eben mehr als 3 Personen dann direkt angesprochen werden?
Nun, ich sage jetzt mal die Details, was verboten ist und was nicht verboten ist. Ist jetzt schwierig zu besprechen, ist auch nicht ganz das Thema. Ich sage jetzt mal immer, wir haben bisher Empfehlungen gehabt, die haben wir immer noch von den Experten, auf die wir hören sollten. Und es ist so, wenn diese Empfehlungen im Laufe der Zeit nicht so befolgt werden, wie es vernünftig wäre, dann wandern solche Empfehlungen immer weiter in Richtung Rechtsvorschriften, in dem Bereich, das geahndet werden kann. Auf dem Weg befinden wir uns jetzt. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was ist jetzt im Einzelnen noch erlaubt, was ist verboten, was könnte das an Geld kosten. Man muss auch dazu sagen, ich denke, die große Masse der Bevölkerung, das ist unsere Wahrnehmung, hält sich daran, hat auch den Ernst der Lage erkannt. Und es gibt leider wenige, die partout dagegen verstoßen, möglicherweise den Ernst nicht erkannt haben und damit die guten Absichten der Masse zunichte machen. Wir hatten in den letzten 2 Tagen leider sehr viele Einsätze, was Ruhestörung angeht, was Grillfest angeht, Personengruppen, die sich zum Feiern getroffen haben. Da konnten wir mit Appellen versuchen, etwas zu bewirken. Viele haben uns auch gefolgt und sind dann nach Hause gegangen. Und ab morgen haben wir eine Verschärfung auch der Rechtslage. Und das ermöglicht uns natürlich im Fall, dass Menschen eben nicht einsichtig sind, auch zu sanktionieren, wenn es sein muss.
Freiburg gilt als eine der wärmsten und sonnigsten Städte. Wenn Sie jetzt von Grillpartys sprechen, haben Sie überhaupt persönlich Verständnis für solche Leute, die jetzt noch in Gruppen draußen sind?
Gut, ich kann das verstehen. Ich kann mir das schon erklären, woher dieses Verhalten kommt. Ich kann es aber nicht billigen, denn was da hinten dran steckt, ist eine Gefahr für unsere Risikogruppen. Patienten werden gefährdet, am Ende hängen Menschenleben dran. Und da muss doch die persönliche Freiheit aus meiner Sicht in den Hintergrund treten und das Leben, die Gesundheit der Menschen ist da doch wichtiger sein. Und deswegen stehen wir auch voll hinter diesen Vorschriften, die jetzt erlassen wurden. Und wir werden unser Möglichstes tun, dafür zu sorgen, dass diese Regeln auch eingehalten werden.
Herr Clark, um noch mal ganz konkret auch bei Freiburg zu bleiben, darauf haben Sie den Blick. Das ist eine Stadt, die sehr studentisch geprägt ist. Zeigt sich hier also das Problem besonders oder kann man das sagen, dass es da bestimmte Altersgruppen gibt, die sich jetzt nicht an diese Appelle gehalten haben?
Nun, da müssen wir jetzt vielleicht auch mal abwarten, wie das Wochenende läuft. Ich kann nur sagen, die letzten 2 Abende, wenn wir von zum Beispiel Feiernden sprechen, die wir ansprechen mussten und auch Partys, die wir zum Teil aufgelöst haben, da hatten wir es vorwiegend mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun. Wir werden sehen, was morgen passiert. Natürlich bietet sich das gute Wetter an. Wir haben schöne Freiflächenparks. Und das ist für viele Menschen ein Thema und ist sicherlich auch bitter, diese Möglichkeiten jetzt nicht mehr so nutzen zu können wie bisher.
Lassen sich denn diejenigen, die sich bisher nicht an Appelle gehalten haben, dann von den konkreten Maßnahmen verboten abhalten?
Das hoffen wir und wir sind guter Dinge, dass auch die Masse der Bevölkerung eben nicht aufgrund der Sanktionierung, sondern aufgrund des Menschenverstandes und der eigenen Verantwortung sich an die Empfehlung weiterhin hält. Ich möchte jetzt nicht in die Zukunft schauen und gucken, was morgen schlecht oder gut gelaufen ist. Das wird der Tag zeigen. Ich bin guter Dinge und ich habe Vertrauen in die Bevölkerung, dass es funktionieren wird.
Gut gelaufen aus Ihrer Sicht wäre es sicherlich, wenn Sie möglichst selten überhaupt Personen ansprechen müssten und wenn das dann auch relativ einsichtig wäre, oder?
Ja, das wünschen wir uns. Und man muss auch sagen, in den letzten Tagen waren die meisten auch einsichtig, haben sich von uns über die Rechtslage und über die Empfehlungen auch informieren lassen. Und in den meisten Fällen sind die Leute auch unseren Empfehlungen dann gefolgt. In manchen Fällen waren es auch Gewerbetreibende. Wir mussten auch Lokale schließen, die sich an die Rechtslage bisher nicht gehalten haben. Das waren aber die Ausnahmen. Also die meisten Betriebe haben sich an die Vorgaben gehalten. Und ich sage noch einmal, die Bevölkerung im Großen und Ganzen versteht den Ernst der Lage und sie halten sich auch an die Empfehlungen.
Wie muss man sich solche Situationen dann vorstellen, wenn Ihre Kollegen da unterwegs sind? Kommen Sie ins Gespräch oder müssen dann auch formell Platzverweise ausgesprochen werden?
Ja, also man kann das mit Situationen vergleichen, die wir auch sonst haben. Also stellen Sie sich vor, im Hochsommer, im August haben wir oftmals in den Ferien ja am Wochenende laue Sommernächte, in denen es dann zu Ruhestörungen, Partys kommt und wir sind dann gehalten, Gruppen, die gegen Regeln verstoßen, anzusprechen, deeskalativ versuchen zu kommunizieren, die Lage zu lösen und im äußersten Fall, wenn es nicht anders geht, zu sanktionieren und auch zwangsmäßig Maßnahmen zu vollstrecken. Nichts anderes ist es in dieser Situation. Die Polizei ist es gewohnt, mit solchen Konflikten umzugehen und wir versuchen natürlich alles, um diese Konflikte zu entschärfen, ohne jetzt das scharfe Schwert der Sanktionierung auszupacken.
Kommt es dann auch zu, ich sag mal, konfliktreichen oder konfrontativen Situationen oder ist das in aller Regel dann wirklich eher ruhig und einsichtig?
In den letzten Tagen, als wir die Erfahrung jetzt sammeln konnten, ging das alles meistens mit Gesprächen. Ich habe jetzt vor unserem Gespräch mich nochmal informiert, auch bei den Innenstadtrevieren in Freiburg, wie die Stimmung ist. Mir wurde berichtet, das Einsatzaufkommen ist sehr hoch, also mehr als sonst unter der Woche. Querbeet haben wir verschiedenste Einsätze zu bedienen gehabt, auffällig auch Streitigkeiten. Also scheinbar ist die Stimmung doch etwas gereizt, das merkt man den Leuten an. Aber im Einschreiten, im Umgang mit den Menschen läuft das alles noch geordnet. Wir haben jetzt keine größeren Auseinandersetzungen gehabt. Wir erklären die Maßnahmen und die meisten Menschen akzeptieren das und leisten dann unseren Anweisungen auch Folge.
Und haben Sie denn das Gefühl, dass es da eine Entwicklung zu sehen ist aus Ihrer persönlichen Erfahrung, aus Ihren Eindrücken auch, dass eben die Appelle zumindest die Wirkung zeigen, dass, ich sag mal, die Parks leerer werden, weniger Menschen sich versammeln?
Gut, diese Entwicklung können wir jetzt noch nicht so bewerten. Wir hatten ja am Mittwoch einige Einsätze wegen Partys, wegen vielen Gruppierungen, die sich getroffen hatten, haben dann versucht, öffentlich das klarzustellen, auch unsere Sicht der Dinge und waren guter Hoffnung, dass sich am zweiten Abend dann auch mit gutem Wetter vielleicht die Situation entspannt. Es war jetzt leider nicht so. Wir hatten deutlich mehr Einsätze als am Tag zuvor. Trotzdem möchte ich jetzt da noch nicht den Kopf in den Sand stecken und gehe mal davon aus, dass jetzt so langsam auch mit den neuen Vorschriften, die kommuniziert wurden, auch ein Einsehen kommt.
Jerry Clark von der Pressestelle der Freiburger Polizei. Dort gilt jetzt ein Betretungsverbot für öffentliche Orte. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und mit Jerry Clark habe ich heute kurz vor dieser Sendung gesprochen. Die dramatischen Folgen dieser Epidemie sind natürlich vor allem zu sehen in unseren Krankenhäusern mit schwerstkranken Menschen und Todesopfern. Aber die Folgen reichen natürlich noch viel weiter, auch in fast alle Bereiche unserer Wirtschaft. Die großen Autobauer haben ihre Produktion runtergefahren. Viele Einzelhändler müssen ihre Geschäfte dicht machen. Restaurants können höchstens noch ausliefern. Künstler haben keine Engagements mehr. Da setzt die Politik ein Zeichen, ein noch nie dagewesenes Zeichen der Hilfe. Und es soll nicht nur ein Zeichen sein, Theo Gers.
Der kommende Montag wird in die Geschichte eingehen, denn das Hilfsprogramm, das die Bundesregierung wegen der Corona-Krise dann beschließen will, sprengt auch in puncto Finanzen alles bisher Dagewesene. Nach Informationen des Deutschlandfunk plant Bundesfinanzminister Scholz in diesem Jahr eine Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro. Dafür sollen ein Nachtragshaushalt verabschiedet und die Notfallregelung bei der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse in Anspruch genommen werden. Die Schuldenbremse aufzuheben ist erlaubt bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Finanzminister Olaf Scholz hatte dies am Morgen im Deutschlandfunk bereits angedeutet, ohne allerdings Zahlen zu nennen.
Wenn jetzt die Steuereinnahmen weniger werden, die Ausgaben größer, werden wir außerdem Sonderprogramme wie die, die wir eben diskutiert haben, auf den Weg bringen, dann werden wir nicht ohne zusätzliche Kreditaufnahme auskommen. Das weiß jeder genau. Und da redet auch keiner drum rum.
Mit den neuen Krediten sollen vor allem die Hilfsprogramme für die Wirtschaft und dort speziell für die Kleinunternehmen in Höhe von 40 bis 50 Milliarden Euro aufgefangen werden. Daneben kalkuliert das Finanzministerium wegen der absehbaren Rezession bislang mit Steuermindereinnahmen von bis zu 40 Milliarden Euro, die ebenfalls aufgefangen werden müssen. Ferner will der Bund den geplanten Ausbau von Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern abdecken. Finanziert werden auch die Mehrkosten, die durch die verlängerte Lohnfortzahlung für Eltern entstehen, die wegen der Schließung von Kitas und Schulen ihre Kinder selbst betreuen müssen und nicht arbeiten gehen können. Die Unternehmen sollen sich diese Mehrkosten vom Staat zurückholen können. Daneben plant die Regierung, den während der Finanzkrise geschaffenen Bankenrettungsfonds SOFIN künftig auch einzusetzen, um Garantien für Industrieunternehmen abzugeben oder sich an diesen zu beteiligen. Hierfür sind neue Kreditermächtigungen von 500 Milliarden Euro im Gespräch. Damit will die Regierung wertvolle oder strategisch wichtige Industrieunternehmen nicht nur vor einer Pleite, sondern auch vor aus deutscher Sicht unerwünschten Übernahmen retten. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte heute vor einem Ausverkauf deutscher Wirtschafts- und Industrieinteressen gewarnt, ebenso der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Es muss im Zweifelsfall auch überlegt werden, und wir werden das für Bayern tun, der Bund muss das auch tun, sollten Übernahmeangebote aus dem Ausland stattfinden, hervorragende Betriebe zu kaufen, Technologie zu kaufen, dann müssen wir alle Möglichkeiten des Rechts anwenden, dies zum Teil zu untersagen und es vorübergehend dann sogar mit staatlicher Beteiligung zu erhalten. Denn wenn am Ende dieser Krise steht, dass nahezu die gesamte bayerische und deutsche Wirtschaft in ausländischer Hand ist, dann ist es nicht nur eine medizinische Krise, dann ist es auch eine komplette Änderung der weltwirtschaftlichen Ordnung.
Über das Wochenende will die Regierung auch die letzten schwierigen Details bei den geplanten Hilfen für Kleinunternehmen klären, damit auch diese Maßnahmen am Montag vom Kabinett auf den Weg gebracht und bis Mittwoch von Bundestag und Bundesrat im Eilverfahren beschlossen werden können. So sollen Selbstständige, die derzeit kaum noch Einnahmen haben und die teilweise auch schon vor der Corona-Krise eher von der Hand in den Mund lebten, für die Zeit der Corona-Krise leichter Leistungen aus der Grundsicherung bekommen.
Da wird jetzt also ziemlich einstimmig aufgehoben, was lange Zeit als unantastbar von den einen gepriesen, von den anderen kritisiert wurde. Die schwarze Null und die Schuldenbremse. Doch dafür braucht es natürlich auch politische Mehrheiten, die sich im Bundestag zusammenfinden müssen. Zusammenfinden im wahrsten Sinne des Wortes, ausgerechnet in einer Zeit, in der wir ja eigentlich voneinander Abstand halten sollen. Und wir haben es gerade gehört, am Mittwoch sollen im Eilverfahren die Maßnahmen durch den Bundestag gebracht werden. Mehr Informationen zum Zeitplan hat Klaus Remme.
Das wird ein parlamentarischer Kraftakt in der nächsten Woche. Das Herz der Demokratie schlägt auch in der Krise, versicherte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki der Augsburger Allgemeinen. Die Beschlüsse des Kabinetts am Montag sollen schon Dienstag und Mittwoch vom Bundestag beraten und beschlossen werden. Infektionsschutzgesetz, Krankenhausgesetz, Insolvenzordnung, Anti-IS-Mandat der Bundeswehr, das sind wesentliche Themen, denen sich die Parlamentarier widmen werden. Wie kann die Schuldenbremse verfassungskonform ausgesetzt werden? Diese Frage sorgte in den letzten Tagen für das größte Kopfzerbrechen. Die außergewöhnliche Lage erlaubt die Aussetzung nach Artikel 115 des Grundgesetzes, so viel ist klar. Doch dafür ist die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig, also die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestags. Damit steht fest, eine Plenumssitzung mit nur wenigen Abgeordneten, daraus wird nichts. Man sei darauf angewiesen, dass eine ausreichende Anzahl von Abgeordneten der Koalition an der Sitzung teilnimmt, so schreibt Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, seinen Kollegen. Da man sich in den letzten Tagen intensiv mit den anderen Fraktionen im Bundestag beraten hat und das Corona-Hilfspaket angesichts der dramatischen Lage auch in den Reihen der Opposition auf überwiegende Zustimmung stößt, wird es wohl nicht zwingend sein, dass Union und SPD allein die notwendigen 355 Stimmen stellen. Nach Fraktionssitzungen am Dienstag soll es am Mittwoch dann ruckzuck gehen. Am Vormittag werden die Gesetzentwürfe in erster Lesung ins Parlament eingebracht und an die Ausschüsse überwiesen. Nach einer 90-minütigen Generaldebatte beraten die Ausschüsse dann. Am Nachmittag soll die zweite und dritte Lesung folgen. Das Quorum für die Beschlussfähigkeit soll temporär von 50% auf 25% gesenkt werden, so ein Sprecher des Bundestags. Auch wenn also noch einmal mehrere hundert Abgeordnete ins Parlament kommen, will man Vorkehrungen treffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Freie Plätze werden ausgewiesen, möglicherweise finden Abgeordnete auch auf der Besuchertribüne Platz, um den notwendigen Sicherheitsabstand zu wahren.
Wir erwarten also in jeder Hinsicht eine Bundestagssitzung im Zeichen der Corona-Krise. Aus Berlin berichtete Klaus Remme. Und von dort gehen wir dann weiter nach Brüssel. Ja, natürlich ist das Thema auch ein europäisches, auch wenn lange Zeit die Krisenbewältigung ja doch vor allem geprägt war von nationalen Egoismen oder zumindest von nationalen Alleingängen. Doch immer stärker versucht die EU-Kommission, ihre Handlungsfähigkeit in der Krise zu zeigen. Ursula von der Leyen will den EU-Staaten jetzt weitreichende Möglichkeiten geben.
Die Ankündigung kam von der Kommissionspräsidentin persönlich. Heute früh im Deutschlandfunk-Interview, da musste man nur noch ein wenig zwischen den Zeilen lesen.
Jetzt müssen wir den Mitgliedstaaten ermöglichen, maximale Beinfreiheit zu haben, um gezielt diesen Unternehmen, die jetzt in der Krise sind, helfen zu können.
Diese maximale Beinfreiheit, von der Ursula von der Leyen da sprach, besteht in der kompletten Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Ein Vorgang ohne Beispiel. Das heißt, für die Euro-Länder gibt es vorübergehend keine Begrenzungen mehr für die Neuverschuldung. Sie sollen damit freie Bahn haben, um ihre Gesundheitssysteme zu stützen und den Absturz ihrer Wirtschaft abzufedern. Die Aussetzung des Stabilitätspakts ist in dessen Regelwerk durchaus vorgesehen. General Escape Clause, allgemeine Ausweichklausel, so heißt der Passus. Diese Ausweichklausel kann auf Vorschlag der Kommission aktiviert werden. Die Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag aber formell zustimmen und anschließend muss die Entscheidung veröffentlicht werden, damit sie auch tatsächlich in Kraft treten kann. Am frühen Abend dann eine Videobotschaft der Kommissionspräsidentin. Sie meldet Vollzug.
Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel. Das wurde noch nie zuvor getan. Der Schritt bedeutet, dass nationale Regierungen so viel Liquidität wie nötig in die Wirtschaft pumpen können, um den Unternehmen in dieser unverschuldeten Krise beizustehen.
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht vor, dass die Euro-Staaten jährlich neue Schulden in Höhe von maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts machen können. Außerdem darf ihre Gesamtverschuldung nicht über 60% liegen. Die aufgetürmten Schuldenberge waren das Kernproblem der Euro-Krise vor rund 10 Jahren. Um sie zu bewältigen, wurden dem Stabilitätspakt weitere Regeln hinzugefügt. Etwa die Verpflichtung, mit der Neuverschuldung deutlich unter 3% zu bleiben, wenn die Gesamtverschuldung zu hoch liegt, was bei vielen Euro-Ländern der Fall ist. All das ist vorläufig Makulatur. Die Rettung der Wirtschaft durch kreditfinanzierte staatliche Programme kann aber nur gelingen, wenn private Investoren die Staatsanleihen auch kaufen. Damit sie dies tun, müssen die Euro-Länder unterschiedlich hohe Zinsen bieten. Deutschland zum Beispiel erhält 10-jährige Kredite für Zinssätze um 0%. Die Zinsen für italienische Anleihen waren im Lauf dieser Woche auf über 3% gestiegen. Steigt diese Zinsdifferenz, der sogenannte Spread, weiter an, wird es schwierig für hochverschuldete Staaten, sich zu refinanzieren. Deshalb brachte Kommissionspräsidentin von der Leyen heute ein altes Instrument unter neuem Namen wieder in die Debatte. Gemeinsam von allen Euro-Ländern begebene Anleihen. Früher hießen sie Euro-Bonds, heute heißen sie Corona-Bonds.
Wir gucken alle Instrumente an und das, was hilft, wird eingesetzt. Und das gilt auch für Corona-Bonds.
Angesichts der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise ist nach der Nennung des Stichworts Corona-Bonds jeglicher politischer Protest ausgeblieben. Und auch unter Experten hat die Idee viele Anhänger. Guntram Wolf, Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel.
Ich denke, wenn man einen gemeinsamen Bond rausgeben möchte, dann wäre das natürlich erstmal positiv, ist eine europäische Lösung für ein Problem, das uns alle in Europa betrifft.
Vor allem eines unterscheidet die Corona-Bonds von Euro-Bonds. Sie bergen nach Experten Meinung nicht die Gefahr eines sogenannten Moral Hazard. Soll heißen, sie verlocken hochverschuldete Staaten nicht dazu, leichtfertig auf Pump zu leben. Denn in der derzeitigen Situation ist jeder Euro zur Rettung der Wirtschaft sinnvoll angelegt. Kurzfristig sind Eurobonds allerdings nicht zu organisieren. Dafür müsse wohl erst der ESM-Vertrag geändert werden, so Guntram Wolf, inklusive der Ratifizierung in den nationalen Parlamenten.
Das heißt, die Vertragsänderung des ESM wäre dann auch wirklich demokratisch legitimiert und man würde tatsächlich eine europäische Einigung finden, legitimiert in allen nationalen Parlamenten.
Vorausgesetzt, alle Euro-Länder stimmen zu.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Und wir bleiben noch in Belgien, in Brüssel. Auch da zeigte sich jetzt, wie sich die Menschen Mut machen in dieser schwierigen Zeit. Einige Eindrücke hat Paul Vorreiter gesammelt.
Für die Bewohner der belgischen Hauptstadt Brüssel sind es nicht nur Momente des Dankesagens an Ärzte, Krankenschwestern und die vielen anderen Helfer in der Corona-Krise. Es ist auch ein Akt der Solidarität und des sich gegenseitig Stützens in einer Zeit, die die Nerven der Bevölkerung auf die Probe stellt. Die Menschen in Belgien, aber auch in vielen anderen Ländern öffnen ihre Fenster und Balkone, um zu jubeln. Solche Aktionen könnten noch eine Zeit lang andauern, denn die Epidemie ist nach wie vor nicht im Griff. In Belgien wurden heute knapp 500 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Von dem gewünschten Effekt der Verlangsamung der Infektionsrate ist das Land weit entfernt. Spanien, in dem bereits ein strenges Ausgehverbot gilt, geht noch weitere Schritte im Kampf gegen das Coronavirus. Vorläufig werden Hotels und andere Unterkünfte eine Woche lang für Touristen geschlossen, was die natürlich massenhaft in ihre Heimatländer zurückkehren lässt, was sich allerdings immer schwieriger gestaltet, da der Flugverkehr immer weiter ausgedünnt wird. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian richtete sich am Morgen im Radio an rund 130.000 im Ausland festsitzende Franzosen.
Nous voulons les faire rentrer sur le territoire national. Ils le souhaitent et ils ont raison de le souhaiter. Nous leur demandons simplement du sang-froid, de la patience.
Wir wollen sie zurückholen auf nationales Territorium, aber wir bitten sie, ruhig und geduldig zu sein. Zeichen der Entspannung dagegen auf den Autobahnen im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die EU-Kommission hatte sich dafür stark gemacht, freie Spuren einzurichten, auf denen besonders notwendiger Lieferverkehr ohne Behinderung durchgelassen werden sollte. Möglicherweise ist das auch der Effekt einer gesteigerten Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern. Kommissionspräsidentin von der Leyen jedenfalls kritisierte im Deutschlandfunk die anfängliche Handhabe.
Ich glaube, die Mitgliedstaaten haben da ihre Lektion gelernt. Am Anfang hat jeder das gemacht, was er für richtig hielt und einfach die nationalen Grenzen geschlossen in Schengen. Das war ausgesprochen schwierig, weil ich verstehe ja den Reflex, dass man die eigene Bevölkerung auf dem Sektor Gesundheit schützen möchte. Das ist völlig richtig. Aber wenn man dann so wahllos die Grenzen schließt und gar nichts mehr durchgeht, schneiden wir förmlich unseren Wirtschaftskreislauf ab.
Und doch legen die Staaten den Schutz ihrer Grenzen unterschiedlich aus. Seit dem Nachmittag ist Belgien abgeriegelt. Nur mit triftigem Grund dürfen die Menschen das Land verlassen. Im Europaparlament lösen unterdessen die vergleichsweise laxen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Vereinigten Königreich Unmut aus. Der gesundheitspolitische Sprecher der Christdemokraten Peter Liese kritisiert, zwar seien die Schulen seit heute geschlossen, Pubs aber weiterhin geöffnet. Wenn sich das nicht bis spätestens morgen Mittag ändere, müsse die EU die Reisebeschränkung für Nicht-EU-Länder dringend auch auf Großbritannien erweitern.
Der Beitrag von Paul Vorreiter. Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages in unseren Kurzberichten, bleiben aber zunächst noch bei der Corona-Krise. Zu Beginn dieser Sendung haben wir ja schon über Ausgangsbeschränkungen gesprochen. In Österreich gelten diese inzwischen seit einer Woche und bringen möglicherweise jetzt erste Erfolge. Zumindest ist die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
So sind nach Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Zuwachsraten bei den Infizierungen von zwischenzeitlich 40% auf derzeit knapp 20% gesunken. Das seien nach wie vor massive Zuwächse, sagt der Anschober. Aber auch eine erste Bestätigung, dass der Kurs der Bundesregierung richtig sei. Eindringlich warnte der österreichische Gesundheitsminister davor zu glauben, dass ein Nachlassen der Neuinfizierungen bedeute, es, Zitat, jetzt schon geschafft zu haben. Das sei das Kontraproduktivste, was man nur machen könne. Ziel sei es, die Zuwachsraten bei den Infizierungen auf unter 10% zu senken oder gar auf keine Zuwächse. Die drastischen Maßnahmen der Regierung zeigen einer Modellrechnung der Technischen Universität Wien zufolge erste Erfolge bei der Eindämmung des Virus. Simulationsmodelle der Wissenschaftler, so berichtet die Austrian Presseagentur, zeigten, dass sich die Fallzahlen der Neuinfizierungen nicht mehr alle 2 bis 2,5 Tage verdopple, sondern alle 4 bis 6 Tage. Die meisten Menschen in Österreich hätten sich zum Glück an die Empfehlungen gehalten und die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte verringert. Somit sei genau das eingetreten, was, Zitat, wir vor einer Woche vorherberechnet haben, sagte der Leiter des Forschungsteams Nico Popper.
Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl steht in der Slowakei der Regierungswechsel an. Morgen sollen die Regierungsmitglieder vereidigt werden.
Am Vormittag hat sich in Bratislava der neue slowakische Nationalrat konstituiert. Wegen der Corona-Krise trugen die Abgeordneten Mundschutz und die meisten auch Handschuhe. Zum Parlamentspräsidenten wurde Boris Kolla gewählt, der Chef der rechtskonservativen Familienpartei. Nach der Parlamentssitzung will der scheidende Ministerpräsident Peter Pellegrini bei Präsidentin Čaputová den Rücktritt seiner Regierung einreichen. Pellegrini und seine linkspopulistische Smer hatten die Parlamentswahl vor drei Wochen verloren. Seine beiden Koalitionspartner waren an der 5%-Hürde gescheitert. Morgen wird Čaputová dann die neue Regierung ernennen. Sie wird von Igor Matovič geleitet, dem Sieger der Parlamentswahl. Matovič hat mit seiner Ulanu-Bewegung und drei weiteren Parteien eine Mitte-Rechts-Koalition gebildet. Im neuen Parlament verfügt sie über eine verfassungsändernde Mehrheit von 95 der insgesamt 150 Mandate.
Die Informationen von unserem Korrespondenten Peter Lange. In den Niederlanden wurde ein Islamist wegen tödlicher Schüsse in einer Straßenbahn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Informationen von Ludger Kacmirczak.
Der 38-Jährige hatte vor einem Jahr in einer Utrechter Straßenbahn mit einer schallgedämpften Pistole um sich geschossen. Dabei waren drei Fahrgäste und ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen wurden verletzt. Der türkischstämmige Niederländer zeigte sich sofort geständig und begründete seine Tat mit religiösen Motiven. Von Reue aber keine Spur. Im Gegenteil, während der Verhandlung musste er mehrmals des Gerichtssaales verwiesen werden, nachdem er Familienangehörige der Opfer beleidigt und verhöhnt und seinen Anwalt bespuckt hatte. Den Richtern streckte er mehrfach den Mittelfinger entgegen. Wegen des niedrigen Intelligenzquotienten des Angeklagten und einer vermeintlichen Persönlichkeitsstörung hatten die Verteidiger die Unterbringung in einer Psychiatrie beantragt. Das Gericht lehnte dies ab und folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Wegen der Corona-Pandemie waren zur Urteilsverkündung nur wenige Prozessbeteiligte zugelassen. Auch der Angeklagte selbst war nicht anwesend.
Das Verbrechen hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als 2012 eine Frau in Indien so massiv vergewaltigt wurde, dass sie kurz darauf starb. Heute Morgen wurden vier der Täter hingerichtet. Silke Dietrich berichtet.
Die Frau war im Dezember vor mehr als 7 Jahren überfallen worden, als sie mit einem Freund am späten Abend in einem Bus nach Hause fahren wollte. Die Täter hatten die Studentin darin vergewaltigt und mit einer Eisenstange schwer misshandelt. Der Fall hatte ganz Indien aufgewühlt. Wochenlang waren Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Sicherheit von Frauen im Land zu demonstrieren. Aber sie hatten auch gefordert, dass die Täter gehängt werden sollten. Die Strafen für Vergewaltigung in Indien sind seit der Tat verschärft worden. Wenn das Opfer stirbt, können die Täter zum Tode verurteilt werden. Es hat mehr als 7 Jahre gedauert, bis die Todesstrafe für die Vergewaltiger nun heute vollstreckt wurde. In Indien wird darüber diskutiert, ob die Todesstrafe tatsächlich abschreckend wirkt für potenzielle Täter. Die Todesstrafe wird eher selten ausgeführt. Vor der Vollstreckung heute war es zuletzt ein Terrorist im Jahr 2015.
Die Tarifparteien in der Metall- und Elektroindustrie haben jetzt in der Corona-Krise Schritte beschlossen, um Härten für Mitarbeiter abzumildern. Wolfgang Landmesser.
Ein spezieller Tarifvertrag soll sicherstellen, dass in der von der Krise betroffenen Betrieben das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. So können Beschäftigte auf bis zu 80% ihres Nettolohns kommen, statt 60% bzw. 67% für Mitarbeiter mit Kindern. Erreicht werden soll das, indem das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezwölftelt und auf die laufenden Monatseinkommen aufgeschlagen wird. Zusätzlich ist in den Unternehmen ein Solidartopf geplant, um besonders betroffene Beschäftigte zu unterstützen. Wenn es wegen Corona Probleme mit der Kinderbetreuung gibt, soll es möglich sein, 8 freie Tage zu nehmen und dafür auf ein tarifliches Zusatzgeld zu verzichten. Es sei gelungen, gute und passgenaue Lösungen für die betroffenen Beschäftigten zu finden, sagt IG Metall NRW-Chef Knut Giesler. Und Arndt Kirchhoff, Verhandlungsführer der Metallarbeitgeber, betont, die Unternehmen hätten jetzt wertvolle Planungssicherheit in einer außergewöhnlich schwierigen Situation. Die in NRW gefundenen Regelungen sollen als Pilottarifvertrag für die gesamte Metall- und Elektroindustrie gelten. Der bereits gekündigte Tarifvertrag soll jetzt bis Ende des Jahres in Kraft bleiben.
Und wir blicken an die Finanzmärkte. Den Tag an der Börse fasst Dieter Reck zusammen.
Eine teilweise von Panik gekennzeichnete Börsenwoche ist mit einer gewissen Stabilisierung zu Ende gegangen. Der DAX gewinnt 3,7% und beendet den Handel mit 8.929 Punkten. Damit liegt er unter der Marke von 9.000 Punkten, die er zu Wochenbeginn gerissen hatte. Mit Blick auf die Woche verliert der Leitindex 3,3%. Der MDAX für die mittelgroßen Unternehmen hatte in dieser Woche erstmals seit 4 Jahren die Marke von 20.000 Punkten unterschritten. Und auch er konnte trotz eines Gewinns von 5,2% am letzten Handelstag der Woche diese Schwelle nicht wieder überschreiten. Insgesamt steht der Aktienmarkt im Bann der Corona-Krise. Anleger sind stark verunsichert, was unter anderem in starken Kursschwankungen zum Ausdruck kommt. Regierungen und Notenbanken, unter anderem die Bundesregierung und die EZB, versuchen, die wirtschaftlichen Negativfolgen der Krise abzufedern. Finanzexperten glauben, dass der Aufwärtstrend zum Wochenschluss auch diesen Aktivitäten zu verdanken ist. Von einer Wende am Aktienmarkt kann jedoch nach Meinung vieler Beobachter noch keine Rede sein. Bei den Einzelwerten im MDAX fallen die Papiere von Osram auf. Sie gewinnen 40%. Als Grund sehen Analysten, dass der Sensorhersteller AMS trotz starker Verluste seiner eigenen Aktien die Absicht bekräftigt hat, Osram zu übernehmen. Die Osram-Aktie hatte seit Februar unter anderem wegen der starken Abhängigkeit des Unternehmens von der Automobilbranche fast 60% ihres Wertes verloren.
Sie hören in Deutschlandfunk, 23.45 Uhr. Es ist eine einflussreiche Gruppe in der AfD, aber auch in Teilen der Partei umstritten, der völkisch-nationale Flügel. Jetzt drängt die Partei Spitze auf die Auflösung, das soll die Gruppierung am morgigen Samstag beschließen.
Es war klar, dass die AfD auf die nun amtliche Beobachtung des als rechtsextremistisch eingestuften Flügels durch das Bundesamt für den Verfassungsschutz würde reagieren müssen. Denn mit der neuen Einstufung gehen für alle Parteimitglieder, die sich dieser Gruppierung zugehörig fühlen, auch arbeitsrechtliche Konsequenzen einher, sofern sie im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Und für die Partei, in der sich nach den Worten von Parteichef Jörg Meuthen immerhin ein Fünftel der Mitglieder dem Flügel zugehörig fühlt, kann das einen erheblichen Rückschlag bedeuten, weil der lautstark propagierte Versuch, sich als bürgerliche Partei zu etablieren, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, zumal die beiden öffentlichen Vertreter des Flügels, Björn Höcke, AfD-Landeschef von Thüringen, und Andreas Kalbitz, Landesvorsitzender in Brandenburg, erheblichen Einfluss in der Partei haben. Kalbitz, der auch Mitglied des Bundesvorstands ist, muss aus Sicht seiner Kritiker zudem belegen, dass er früher nicht Mitglied der inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend war. Und Björn Höcke hatte erst jüngst mit einer Äußerung, bestimmte Leute sollten allmählich aus der Partei ausgeschwitzt werden, für neuen Unmut gesorgt. Dem Bundesvorstand, dem Andreas Kalbitz auch angehört, lagen deshalb 4 Anträge zum künftigen Umgang mit dem Flügel vor. Mehrere Spitzenfunktionäre, vor allem der westlichen AfD-Landesverbände, hatten den Bundesvorstand aufgefordert, den Flügel zu stoppen und vollständig aufzulösen. Die Vertreter des Flügels warnten dagegen vor einer existenzgefährdenden Ausgrenzung der Strömung, die das wertvolle Projekt der AfD gefährden könnte. Die Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla gingen deshalb mit einer Kompromisslösung ins Rennen, mit der Forderung nach einer Selbstauflösung des Flügels. Nach mehrstündigen Beratungen wurde das mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung auch so festgehalten. Der Parteivorstand erwartet nun, dass sich der Flügel als bislang nur informelle Unterorganisation der Partei ohne ein nachvollziehbares Mitgliederverzeichnis bis zum 30. April auflöst und zu keinen weiteren Veranstaltungen wie etwa dem jährlichen Kyffhäuser-Treffen, auf dem auch Alexander Gauland, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla bereits zu Gast waren, mehr einlädt. Die Umsetzung des Beschlusses soll zeitnah erfolgen. Weitere Konsequenzen für die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Flügelvertreter Höcke und Kalbitz zieht die Partei jedoch nicht. Dagegen hat das Bundesschiedsgericht der AfD heute den Parteiausschluss des baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon beschlossen, der mit israelfeindlichen und antisemitischen Positionen am extrem rechten Rand der Partei stand und für die Partei zugleich ein Aushängeschild für den Versuch der Abgrenzung von rechtsextremistischen Positionen war.
Der Beitrag von Volker Fintamer. Und noch einmal zurück zur Corona-Krise. Eine der am stärksten betroffenen Regionen in unserem Nachbarland Frankreich ist das Elsass, direkt an der Grenze zu Deutschland. Von dort berichtet Martin Bohne.
Der medizinische Kampf gegen die Epidemie, er wird derzeit an vorderster Front im Elsass ausgefochten. Dort, vor allem in der 100.000 Einwohnerstadt Mühlhausen am Oberrhein, gibt es eine weit überproportionale Anzahl an Opfern des Coronavirus. Dort hatten sich nämlich Ende Februar viele Gläubige einer evangelikalen Kirche versammelt und gegenseitig infiziert. Hunderte Schwerkranke müssen in den Intensivstationen der Krankenhäuser im Elsass behandelt werden. In der Universitätsklinik von Mühlhausen waren zu Wochenbeginn keine Betten mehr frei. Aber es würden alle Kräfte mobilisiert, sagt Fabienne Keller, langjährige Bürgermeisterin in Straßburg und jetzt Abgeordnete des EU-Parlaments, dem ARD-Studio Paris. Die anderen Krankenhäuser der Region haben Mühlhausen entlastet. Da gab es viel Solidarität. In ganz Frankreich haben die Krankenhäuser nicht dringliche Operationen verschoben und Betten freigemacht. Aber dennoch, wenn es eine so große Anzahl von Kranken gibt, dann ist das sehr schwer zu bewältigen. Die französische Armee errichtet daher derzeit direkt neben der überlasteten Klinik von Mühlhausen ein Feldlazarett. Dieses Feldlazarett ist wirklich eine einzigartige Einrichtung, die noch nie, weder in Frankreich noch im Ausland, errichtet wurde. So der Sprecher der französischen Armee, Frédéric Barbie, im Fernsehsender BFM TV. Es wird speziell auf die Bedürfnisse der Coronavirus-Behandlung zugeschnitten. Eine innovative Lösung, die den jetzigen sanitären Herausforderungen gerecht wird. 30 Krankenhausbetten zur Intensivbehandlung wird es in dem Militärkrankenhaus geben. Pro Bett werden 3 Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Anfang kommender Woche soll das Lazarett einsatzbereit sein. Fehlanzeige aber, was eine Kooperation über die Rheingrenzen hinweg betrifft. Fabienne Keller weiß nichts davon, dass zum Beispiel Krankenhäuser in Baden-Württemberg ihre Hilfe angeboten hätten. Überhaupt sei es nicht so weit her mit einer Abstimmung der Krisenmaßnahmen in Europa. Jetzt kommt es allmählich zu einer solchen Abstimmung. Aber ich kann nur bedauern, dass alle in einem ersten Reflex nur national unterwegs waren und die Grenzen geschlossen haben. Aber das Virus kennt keine Grenzen und deshalb ist das eine sehr ineffektive Maßnahme. Fabienne Keller erinnert sich sehr ungern daran, als die Deutschen vergangene Woche völlig unangekündigt mit den Grenzkontrollen angefangen haben.
Soweit der Blick nach Frankreich und dann in die USA und auch nochmal zum Thema Ausgangssperre. Eine solche wurde jetzt in Kalifornien verhängt und auch nach außen schottet man sich ab in den USA.
Die USA kapseln sich wegen der Corona-Krise weiter ab. Präsident Trump sagte jetzt, man werde mit Mexiko die gemeinsame Grenze schließen für nicht notwendige Reisen. Mit Kanada gibt es bereits eine solche Regel. Die Bundesstaaten setzen ihre Einwohner verstärkt unter Druck, zu Hause zu bleiben. In New York gibt es eine neue entsprechende Regel, die für alle gilt, die nicht in lebensnotwendigen Betrieben arbeiten. In Kalifornien erklärte Gouverneur Gavin Newsom, alle Bewohner sollten zu Hause bleiben, rund 40 Millionen Leute. Er blieb allerdings vage, wie streng die Ausgangssperre ist und wie sie durchgesetzt werden soll.
I don't believe that the people of California need to be told through law enforcement that it's appropriate just to home isolate.
Er glaube nicht, dass die Polizei den Leuten in Kalifornien erklären müsse, dass es besser ist, sich zu Hause zu isolieren und zu schützen. Hier in Washington laufen die politischen Diskussionen auf Hochtouren. Es geht um ein Hilfspaket von über $1 Billion. Mehrere Senatoren müssen sich gleichzeitig gegen den Vorwurf wehren, sie hätten finanziell von der Krise profitiert. In den vergangenen Wochen, als die Trump-Regierung das Corona-Problem noch kleingeredet hatte. Im Mittelpunkt steht der republikanische Senator Richard Burr. Er ist Vorsitzender des Geheimdienstausschusses. Er hatte Mitte Februar in einem vertraulichen Treffen mit Geschäftsleuten vor dem Coronavirus gewarnt. Der Radiosender NPR veröffentlichte einen Mitschnitt. Das Virus übertrage sich sehr viel aggressiver als alles, was man in jüngerer Vergangenheit gesehen habe. Der Senator warnte vor Schulschließungen und riet von internationalen Reisen ab. Öffentlich hatte er sich in der Zeit dagegen sehr viel optimistischer geäußert und gesagt, die USA seien besser vorbereitet als jemals zuvor. Kurze Zeit später verkaufte er im großen Stil Aktien, unter anderem von Hotelbetreibern, bevor die Aktienmärkte einbrachen. Burrs Verhalten löste breite Kritik aus, sogar im sonst republikanerfreundlichen Fernsehsender Fox News. Der Moderator Tucker Carlson schimpfte.
Maybe there's an honest explanation for what he did. Otherwise, he must resign from the Senate and face prosecution for insider trading.
Vielleicht gäbe es eine ehrliche Antwort, ansonsten solle er zurücktreten und sich eine Anklage stellen. Burr räumte ein, er verstehe die Annahmen, die viele im Nachhinein machten. Er bat das Ethikkomitee des Senats um eine Untersuchung.
Das war der Beitrag von unserem USA-Korrespondenten Jan Bösche. Und bei mir im Studio ist jetzt Christoph Hittelsbürger mit der Presseschau, die Marco Langer zusammengestellt hat.
Guten Abend. Ausgangssperre oder nicht? Bayern ist vorgeprescht, doch der Weser-Kurier aus Bremen ist nicht überzeugt. Aus der Tatsache, dass sich zwar eine überwältigende Mehrheit der Bürger, aber eben nicht alle, an die Auflagen und Empfehlungen hält, kann kein kollektiver Hausarrest abgeleitet werden. Wo kommen wir als Gesellschaft hin, wenn Regelbrecher die Normen definieren? Nicht die Pandemie ist die Ursache für die Ausgangssperren, betont hingegen die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Die Egoisten zwingen die Politik dazu, weil sie weiter leben, als gäbe es kein Morgen mehr. Sie gefährden das Leben der Schwachen, der Kranken, der alten Menschen. Sie erschweren die Arbeit der Ärzteschaft, der Pflegekräfte, der vielen Menschen, die im Dienst der Allgemeinheit ihre Arbeit unter derzeit so riskanten Bedingungen tun. Die Badische Zeitung aus Freiburg analysiert: Die Warnungen der Epidemiologen sind ernst zu nehmen, wonach sich das Zeitfenster demnächst schließt, innerhalb dessen die Dimensionen der Seuche für unser Gesundheitssystem noch einigermaßen verkraftbar sein würden. Politisch gesehen ist es unter anderem die Stunde des bayerischen Ministerpräsidenten, über den die Zeitung Die Welt schreibt. Für Söder wird viel davon abhängen, ob es ihm gelingt, in der Rolle des starken Staatsmanns nicht zu überziehen. Denn dann würde er ein zweiter Franz Josef Strauß werden. Die Frankfurter Rundschau kritisiert die einsamen Entscheidungen Söders. In Zeiten, in denen wir im Kampf gegen das Virus noch wesentlich mehr politischen Zusammenhalt in Deutschland und in Europa brauchen werden, hat der bayerische Ministerpräsident diesen Zusammenhalt ein zweites Mal auf eine unnötige Probe gestellt. Das hätte er uns besser erspart. Themenwechsel. Das Darmstädter Echo geht auf den Versuch der AfD ein, den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Flügel aufzulösen. Die Vermutung liegt nahe, dass es der AfD nicht darum geht, sich wirklich von den Rechtsaußen zu lösen. Zu wichtig sind diese mittlerweile für die Partei. Das wiederum lässt tief blicken. Bedeutet es doch, dass sich die AfD längst von Rechtsextremen abhängig gemacht hat. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist ebenfalls nicht optimistisch. Auch wenn der Flügel sich ab Ende April nicht mehr so nennt, seine rechtsextremen Anhänger sind noch da. Die Flügelleute, nebst ihren Ansichten, bleiben Teil der AfD und werden weiter einflussreich sein. Der Verfassungsschutz könnte das offizielle Verschwinden des Flügels auch gleich zum Anlass nehmen, künftig die ganze Partei unter Beobachtung zu stellen.
Der Blick in die Zeitungen von morgen an diesem späten Freitagabend. Vielen Dank dafür, Christoph Hittelsbürger. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier geht es gleich weiter mit der Radionacht. Und am Mikrofon bis hierher war Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.